Cyber Peace statt Cyber War haben Sie gerade zum Vortragstitel gehabt. Silvia Jonik vom Forum Informatiker, Informatikerinnen für den Frieden. In Deutschland wird ja sehr viel über den Cyber War gesprochen. Was fassen wir denn so alles darunter? Weil da laufen ja manchmal die Begriffe doch ein bisschen durcheinander.
Ja, die Begriffe laufen alle durcheinander. Also es wird zwar immer von Cyber War gesprochen, aber letztendlich geht es ganz oft auch einfach nur um Cyberspionage. Das heißt also, es wird ein Werkzeug gebaut, das ausspioniert, aber nichts mit einer kriegerischen Handlung oder mit einer zerstörerischen Handlung zu tun hat. Oft wird auch Cybercrime gleich damit verhaftet. Das heißt also, man redet von Cyberwar, meint aber Cybercrime. Das sind die ganzen Schadsoftwaren, die Banken ausspionieren, beziehungsweise auch Bankkonten leerräumen und ja, auch mit Cyberwar meines Erachtens gar nichts zu tun haben. Von daher gibt es da eine ganz starke Verquickung zwischen den einzelnen Bereichen.
Grundlage von Schadsoftware sind ja in der Regel Schwachstellen, auf deren Grundlage werden dann Angriffsprogramme gebaut. Unterscheiden die sich eigentlich von der Anlage her, wenn Militärs die nutzen oder wenn Cyberkriminelle, Online-Kriminelle die nutzen?
Nein, überhaupt nicht. Es ist dieselbe Schwachstelle. Es sind Schwachstellen und jede Schwachstelle, die in einem IT-System sind, kann potenziell ausgenutzt werden, wenn es dafür einen Exploit gibt, also ein kleines Stück Software, was diese Schwachstelle ausnutzen kann. In dem Moment, wo es einen Exploit gibt, ist die Schwachstelle ausnutzbar und es ist egal, ob es das Militär nutzt oder letztendlich die Kriminellen. Also es gibt nicht die Guten und die Bösen in dem Szenario, sondern es gibt eigentlich nur die Bösen, die die Schwachstelle ausnutzen, anstatt sie bekannt zu machen, um sie dann wieder zu schließen.
Im Vorfeld der internationalen Telekommunikationskonferenz, die fand ja im Dezember statt, Anfang Dezember, da ist ja sehr viel davon gesprochen worden, wir brauchen so eine Art UNO-Organisation für digitale Rüstungskontrolle. Ich habe so ein wenig herausgehört, dem Gedanken würden Sie auch nicht so ganz ferne stehen, oder?
Nein, grundsätzlich ist es ein sehr guter Gedanke, wenn diese Rüstungskontrolle letztendlich nicht die Rüstung kontrollieren würde, sondern kontrollieren würde, dass es erst gar nicht stattfindet, weil das wäre meines Erachtens noch der bessere Weg. Also, weil Rüstung kann man nicht kontrollieren, das wissen wir schon aus der Vergangenheit. Es hat keinen Sinn gehabt, irgendwelche Abkommen zu schließen, weil Waffen, die erstellt oder konstruiert wurden, auch eingesetzt wurden. Von daher würde auch im Cyberspace eine Rüstungskontrolle nur begrenzt von Nutzen sein. Von daher sollte es darum gehen, zu verhindern, dass überhaupt solche Waffen erstellt werden und Schwachstellen geheim gehalten werden. Weil das kann man gar nicht kontrollieren, weil ich kann diese Cyberwaffe nur bauen, wenn ich eine geheim gehaltene Schnittstelle habe und die kann ich keiner Kontrolle untersetzen, weil in dem Moment, wo es kontrolliert wird und es wäre sie bekannt, also macht es letztendlich nicht wirklich Sinn, sondern nur sie nicht auszunutzen und sie bekannt zu machen und zu schließen.
Das klingt so ein bisschen nach Pflicht zur Bekanntgabe und zur Veröffentlichung von Schwachstellen, die man gefunden hat. Wer könnte denn diese Pflicht zur Veröffentlichung von Schwachstellen überhaupt einfordern? Nationale Regierungen scheinen dazu ja nicht mehr in der Lage, weil das ja ein internationales Geschäft geworden ist.
Dazu müsste es eine internationale Kommission geben, die diese Verpflichtung einfordert und auch durchsetzt. Also das ist ja auch kein nationales Problem, weil die Systeme sind ja miteinander vernetzt und Unternehmen arbeiten nicht national mehr. Also es gibt kein deutsches Unternehmen, ein größeres DAX-Unternehmen, das nur in Deutschland arbeitet. Und deshalb, wenn sie geschützt werden müssen, müssen sie durch einen internationalen Schutz geschützt werden.
Da gab es ja auch schon in Genf in der UNO bei den Vereinten Nationen eine sehr heftige Diskussion und das Büro für Abrüstungsfragen der UNO hat dann ja eigentlich kapituliert. Die haben gesagt, wir können so etwas nicht kontrollieren, denn 150 Staaten haben erklärt, wir haben digitale Angriffswaffen, wir wollen darauf nicht verzichten, also ist das Problem eigentlich nicht mehr aus der Welt zu bringen. Resignieren Sie da?
Nein, überhaupt nicht. Warum soll ich resignieren? Also ich halte es immer noch für machbar. Es ist noch nicht so lange möglich, also, oder es gibt noch nicht so lange Cyberwaffen, die tatsächlich, also mit denen gedroht wird. Von daher gibt es noch eine Chance, das zu intervenieren. Und außerdem, wenn man im Prinzip die Energie darin steckt, die Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen, würde man denen auch das Wasser abgraben letztendlich, weil jede Schwachstelle, die geschützt oder geschlossen wurde, nicht mehr für eine Cyberwaffe zur Verfügung steht. Von daher bin ich zuversichtlich, dass sich das durchsetzen wird und dass letztendlich die Energie wieder dahin fließt, wo sie hingehört, nämlich in das Schließen von Schwachstellen.
Cyberwar, digitale Waffen, das ist ja ein ziemliches Hype-Thema geworden. Alle Welt redet davon. Und auch Regierungen sagen ja, wir brauchen ein nationales Cyberabwehrzentrum, wir brauchen Militärs, die ausgerüstet sind, wir brauchen Kapazitäten für den Gegenschlag. Wer hat eigentlich Vorteil von dieser Diskussion rund um den Cyberwar?
Den großen Vorteil haben natürlich die Unternehmen, die sich entweder mit militärischen, den großen Vorteil haben Unternehmen, die im militärischen Bereich arbeiten und fürs Militär Waffen konstruieren. Die Unternehmen, die Überwachungssoftware natürlich herstellen, weil Überwachung ist immer das nächste Thema, was gleich nach Militär kommt. Wir müssen natürlich unsere Bürger überwachen, weil die sind ja das Böse. Letztendlich sind aber nicht die Bürger das Böse, sondern die Regierungen, die laut schreien, wir sind jetzt angriffsbereit und das mit praller Brust erklären. Wobei das jetzt letztendlich, ich sage mal, gerade wenn es um westliche Länder geht und westliche Regierungen geht, eigentlich totaler Murks ist, weil die westliche Welt ist digitalisiert und verletzbar und würde mit einer Cyberwaffe viel schlechter umgehen können als meinetwegen Nordkorea oder Iran oder Irak, wo letztendlich die Bevölkerung gar keine Konsequenzen davon hätte, weil die nicht digitalisiert sind. Ich meine, im Irak, Iran oder Nordkorea gibt es eh keinen Strom oder nicht für alle Strom richtig. Von daher wären die nicht von einem Stromausfall betroffen, sondern von einem Stromausfall betroffen wäre ein westliches Land oder die USA, Deutschland, Europa und nicht ein Land, das eh schon unterentwickelt ist. Den kann man damit nicht drohen. Also.
Nun hatten wir aber mit Stuxnet ja doch eine digitale Angriffswaffe, die war in erster Linie gegen den Iran gerichtet.
Die war gegen den Iran gerichtet, sie war spezifisch ausgerichtet auf die Atomindustrie des Irans, hat auch einen kleinen Schaden oder einen größeren Schaden angerichtet, aber davon war auch die Bevölkerung letztendlich nicht betroffen. Und bei einer kriegerischen Handlung geht man ja davon aus, dass die Bevölkerung auch getroffen wird. Und es ist ja auch nur von Krieg die Rede laut Genfer Konvention, wenn 999 Leute getötet wurden. Und das war nicht der Fall. Also von daher war es ein Sabotageakt, der Richtung Atomproduktion in den Iran ging. Aber es war kein wirklich kriegerischer Akt. Also von daher hat man da von Cyberwar gesprochen, wo vielleicht Cyberwar vor, vielleicht das wäre es noch, also ein kriegerischer Handlung mit Einsatz von IT, aber es war jetzt kein Krieg.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Silvia Jonik vom Forum Informatikerinnen und Informatiker für den Frieden.